Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um die Personalsorgen der hessischen CDU, um die Corona-Lage in Pflegeheimen und um die gestiegenen Preise für Benzin, Strom und Lebensmittel, die für viele existenzbedrohend wären. Herzlich willkommen. Die CDU hat sich entschieden. Eine Mitgliederbefragung ab dem 4. Dezember soll klären, wer im Januar auf dem Bundesparteitag als Kandidat für den CDU-Chefposten antreten soll. In Baden-Württemberg dagegen wählen die Christdemokraten ihren Landeschef schon am kommenden Wochenende. Doch die Mitglieder grummeln, denn ihre Meinung ist nicht gefragt. Und so viel zu wählen gibt es außerdem auch nicht. Denn auf dem Delegiertenparteitag in Mannheim ist der neue Kandidat der alte. Thomas Strobel. Dabei will ein guter Teil der Parteibasis eine Veränderung, eine durchaus berechtigte Forderung. Erst das miserable Abschneiden bei den Landtagswahlen im März und dann auch noch die verlorene Bundestagswahl. Aber auch die Umfragen sind im Keller, sehen die CDU bei 17% und das im einstigen Stammland. Unsere Korrespondentin Katharina Thoms über eine Partei, die nicht nur auf Bundesebene nach ihrer Zukunft sucht.
Kehl, direkt an der Grenze zu Straßburg in Frankreich. Der CDU-Stadtverband trifft sich kurz nach der Bundestagswahl zur Aufarbeitung. Die Stimmung unter den Mitgliedern enttäuscht bis empört.
Man muss auch die Basis mitnehmen und auch die Delegierten müssen wissen, wie die Stimmung an der Basis ist.
Irgendwo müssen wir Älteren auch begreifen, dass die Jungen das machen, was auch für uns Alte gut ist. Die Generation kommt vielleicht bei der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung etwas zu kurz.
Der Wunsch nach Erneuerung ist in den Wochen danach immer wieder zu hören. Auf Bezirks- und Kreisparteitagen der CDU Baden-Württemberg. Aber auch der Wunsch nach Rückbesinnung auf alte CDU-Werte. Am liebsten alles gleichzeitig. Der Frust über die schlechte Landtagswahl im März, den erfolglosen Kanzlerkandidaten bei der Bundestagswahl, hatte sich zuletzt auf den Parteivorsitzenden im Land konzentriert, Thomas Strobel.
Der Landesvorsitzende hat sicherlich Mitverantwortung für das Desaster, das wir in den letzten Landtags- und Bundestagswahlen erleiden mussten,
sagt Günter Martin Pauli, Landrat auf der Schwäbischen Alb, früherer Landtagsabgeordneter und 40 Jahre CDU-Mitglied, wie er betont.
Das sind nicht nur die Spitzenkandidaten, die vielleicht da die Verantwortung dann übernommen haben, sondern eben auch der ehemalige Generalsekretär und Landesvorsitzende, der seit über 15 Jahren für den Absturz von über 40% bis jetzt unter 20 sich nicht außer Verantwortung drücken kann.
So hat Pauli das CDU-Chef Strobel auch selbst bei einem Kreisparteitag gesagt. Und er war nicht der Einzige. Stadträte, Bürgermeister, einfache CDU-Mitglieder haben sich geärgert, öffentlich, und einen Rückzug verlangt, mehrfach. Der Parteichef selbst stellte sich der Diskussion, reagierte aber Beobachtern zufolge stets empört, irritiert, abwehrend. Er sei bei der Landtagswahl nicht Spitzenkandidat gewesen, sondern Susanne Eisenmann. Er habe in den vielen Diskussionen der vergangenen Monate eine Spaltung der Partei verhindert. CDU-Landrat Pauli.
Kritische Stimmen dürfen in einer großen Partei nicht unter den Teppich gekehrt werden. Und fatal ist vor allem, wenn die Verantwortlichen nicht mehr die Verantwortung bei sich suchen, sondern immer nur quasi Friedhofsruhe einfordern. Und da ist auch eine Kritik am Landesvorsitzenden keine Majestätsbeleidigung, sondern ist ein gut gemeinter Ratschlag, selbstkritischer mit den Bilanzen der Arbeit umzugehen und nicht nur selbstverliebt Ich-AGs zu pflegen.
Strobel erklärte im Nachgang, er wolle die Kritik durchaus ernst nehmen. Weitere Konsequenzen hat die Empörung aber erstmal nicht. Susanne Wetterich, Vorsitzende der Frauenunion in Baden-Württemberg, steht zu Strobel. Denn
im Moment tritt erstmal niemand an, das muss man auch mal sagen.
Tatsächlich haben mögliche Nachfolger dezent abgewunken, vor allem Bundestagsabgeordnete, die jetzt in der Opposition ihre Rolle finden wollen. Bemerkenswert, eine Frau war nicht darunter. Da sei es auf Landesebene nicht anders als im Bund, auf Kreis- oder Bezirksebene, sagt Frauenunionschefin Wetterich.
Ich muss ja auch eine Frau haben, die das A will und B auch eine Chance hat, es zu gewinnen. Und das ist im Moment eben nicht absehbar. Da zeigt sich halt einmal wieder, dass es eben nicht so ist, dass wenn jetzt eine Spitzenkandidatin ist oder eine Bundeskanzlerin ist, dass damit der Kittel geflickt ist. Im Gegenteil. Unten sieht es halt weiter sehr mau aus.
Ein strukturelles Problem, so Wetterich, das Thomas Strobel eigentlich ändern wollte, vor 10 Jahren. Sein Frauenförderprogramm hat kaum gewirkt. Der Anteil der Frauen in der Landtagsfraktion ist minimal gestiegen, auf ein gutes Viertel der Abgeordneten. Unter Strobel als Parteichef tritt jetzt zum zweiten Mal eine Frau als Generalsekretärin an. Und die CDU hat 3 der 5 Ministeriumsposten mit Politikerinnen besetzt, auch auf Druck der Frauenunion.
Strobel hat es versucht, er stand da relativ alleine da.
Im Vorfeld des Parteitags haben Führende in der CDU Strobel dann doch nach und nach öffentlich unterstützt. Ihm habe man Stabilität zu verdanken, dass die CDU schon zum zweiten Mal mit den Grünen regiert. Das wird auch seinem guten Verhältnis zum grünen Ministerpräsidenten Kretschmann zugeschrieben. Andere sagen, so verbogen wie jetzt hat sich die CDU Baden-Württemberg noch nie, mit dem grünsten Koalitionsvertrag aller Zeiten. Susanne Wetterich von der Frauenunion plädiert für Ruhe in der Partei.
Also ich halte nichts von dieser Mentalität Kopf ab und jetzt nur noch neue Leute her, weil wir im Grunde jetzt auch keine Kampfkandidatur, sondern eher Geschlossenheit wollen. Und weil man auch nicht sagen kann, dass jetzt Strobel in voller Linie versagt hätte und dass das jetzt ihm alles anzulasten wäre.
Strobel selbst hat erst nach allen regionalen Parteitreffen vor wenigen Tagen dann das Offensichtliche öffentlich erklärt, dass er auch wirklich wieder antreten wird.
Das ist auch für mich persönlich gar kein Spaziergang in dieser schwierigen Lage. Freilich ist es so, ich habe persönlich immer noch eine ganz gute Motivation, etwas zu bewegen, vor allem zu ermöglichen, unserer Partei und der Sache zu dienen, die Ärmel hochzukrempeln.
Aber wie jetzt die Gräben zwischen Liberalen und Konservativen überwinden, zwischen Politikerinnen und Politikern an der Macht und denen an der Basis? Mitglieder einbeziehen, sagt der Stuttgarter Politikwissenschaftler Frank Brettschneider. Aber anders als in der Mitgliederbefragung der Bundes-CDU. Brettschneider ist Professor an der Universität Hohenheim und schlägt eine Art innerparteilichen Bürgerdialog vor.
Ja, unbedingt. Das Bürgerbeteiligungsmodell lässt sich tatsächlich auf die innerparteilichen Prozesse übertragen. Der Ausgangspunkt ist nämlich ziemlich ähnlich. Es gibt eine Frage, die geklärt werden muss. Dazu gibt es sehr unterschiedliche Interessen. Und wie bringt man diese Interessen zum Ausgleich, indem man zunächst mal miteinander redet und dann in einem Dialogprozess versucht, zu einer Klärung zu kommen.
Die CDU macht es eine Nummer kleiner. Schon vor dem Parteitag hat sie eine Zukunftskommission einberufen. 60 Mitglieder aus den verschiedensten Teilen der Partei sollen, Zitat, gemeinsam mit frischen Ideen und Lust auf Neues viel bewegen können. Das teilt die Parteiführung mit. Mehrere Anträge mit verschiedenen Wegen zur Erneuerung beschäftigen auch den kommenden Parteitag in Mannheim. Günter Martin Pauli, der Landrat im Zollernalbkreis, wünscht sich, dass auch jenseits von Kommissionen wieder mehr Kommunalpolitiker eine Rolle in der CDU spielen. Danach sieht es aktuell aber nicht aus. In der Partei wird schon jetzt über Strobels Nachfolger in 2 Jahren spekuliert. Manuel Hagel. Aktuell jüngster CDU-Fraktionschef in Stuttgart. Als Generalsekretär war der 33-Jährige noch für die misslungene Landtagswahlkampagne zuständig. Das desaströse Wahlergebnis hat er im Frühjahr unbeschadet überstanden. Mit Blick auf die nächste Landtagswahl, dann ohne den grünen Kretschmann als starken Gegner, könnte er in 2 Jahren als Parteichef antreten. Wahrscheinlich auch unabhängig davon, wie es dann um die Erneuerung der CDU Baden-Württembergs steht.
Wir bleiben dran. Katharina Thoms berichtete. Auch in Hessens CDU hat sich Frust aufgestaut. Dabei war viele Jahre lang dort die Gleichung ziemlich einfach. Und die lautete: Beständigkeit gleich Volker Bouffier. Unruhige Zeiten, kein Problem, durch die lenkt zuverlässig der hessische CDU-Chef und Ministerpräsident. Aber das Vertrauen hat in letzter Zeit arg gelitten. Vor der Bundestagswahl hatte sich Bouffier nämlich für den schon angeschlagenen Armin Laschet eingesetzt. Das falsche Pferd für viele. Und diese Fehldiagnose will jetzt nicht jeder hessische Christdemokrat mehr gleichmüßig hinnehmen. Und dann ist da noch das sogenannte Corona-Sondervermögen, das Bouffier nun auf die Füße fällt. Unser Korrespondent Ludger Fittgau mit der ganzen Geschichte.
Während die CDU im Bund eine neue Parteiführung sucht, bleibt in Hessen vorerst alles beim Alten. Volker Bouffier ist Ministerpräsident des Landes und er führt auch die hessische CDU weiter an. Doch das könnte sich bald ändern, glaubt Ewald Hettroth. Er ist Landtagskorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Wiesbaden und hat unlängst ein Buch über die schwarz-grüne Koalition in Hessen veröffentlicht.
Volker Bouffier hat mehr als ein Jahrzehnt lang das Land sehr ordentlich geführt, davon mehr als 7 Jahre lang in einer schwarz-grünen Koalition. Aber er hat ein Problem. Er hat keinen Kronprinzen. Er hat keinen Kronprinzen mehr, weil der langjährige Finanzminister Thomas Schäfer sich im vergangenen Jahr das Leben genommen hat. Es stehen 2 geeignete Nachfolger, mögliche Nachfolger bereit. Parlamentspräsident Boris Rhein und Innenminister Peter Beuth.
Doch diese beiden seien nicht unbedingt Personen, die das schwarz-grüne Regierungsprojekt konfliktfrei weiterführen könnten, so Hettroth. Die nächste Landtagswahl in Hessen ist aber erst in knapp 2 Jahren. Landtagspräsident Boris Rhein kommt aus Frankfurt am Main, wo die Grünen gerade ein lokalpolitisches Bündnis mit der CDU aufgekündigt haben. Der hessische Innenminister Peter Beuth ist auch wegen seines Umgangs mit rechtsextremen Umtrieben in der Polizei des Landes in die Kritik geraten. Und das stört vor allem die Grünen. Ewald Hettroth.
Und jetzt wird es in Hessen sehr spannend. Darum denkt Volker Bouffier jetzt verschärft darüber nach, ob er einen anderen Nachfolger installieren kann oder ob eventuell sogar er selber bei den Landtagswahlen in 2023 noch einmal als Kandidat antreten könnte.
Doch spätestens seitdem Bouffier Armin Laschet als Kanzlerkandidat unterstützt habe und der Nordrhein-Westfale krachend gescheitert ist, sei auch der hessische Landesparteichef an seiner CDU-Basis nicht mehr unangefochten, glaubt Ewald Hettroth.
Bouffiers Einsatz für Laschet gegen den Willen seines eigenen Landesverbandes und gegen die Stimmung in der Bevölkerung und in der Bundespartei. Dieser Einsatz für Laschet hat nach diesem katastrophalen Wahlergebnis Bouffier sehr geschadet. Er verliert dadurch ein Stück weit jedenfalls den Nimbus, den er immer hatte, der darin besteht, dass er jemand war oder noch mit Einschränkungen ist, dem die Partei zugetraut hat, in schwierigen Situationen den Überblick zu behalten, die Nerven zu behalten und auch in komplexen Konstellationen zu sagen, wo es lang geht, dann folgen ihm die Leute. Das ist ein Problem für Bouffier, dass er sich jetzt nun nicht gerade als Talentscout erwiesen hat.
Hinzu kommt nun ein zweites großes Problem, so Hettroth, das aktuelle Urteil des Staatsgerichtshofs zum Corona-Sondervermögen der Regierung nämlich. Die weitgehend am Budgetrecht der Parlamentarier vorbei getroffene Entscheidung, rund 12 Milliarden Euro an Schulden zur Bewältigung der Corona-Krise aufzunehmen, wurde unlängst für verfassungswidrig erklärt. Die Opposition im Hessischen Landtag, die immer von einem Schattenhaushalt sprach, versucht nun einen Keil zwischen Bouffier und seine CDU-Landtagsfraktion zu treiben, in der das Corona-Sondervermögen schon früher auf Vorbehalte gestoßen war. Vor allem, weil die an der Regierung beteiligten Grünen hier viele ihrer Projekte als Konjunkturprogramm durchsetzen konnten, so etwa Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz, die mit der Corona-Krise wenig zu tun hätten. Nancy Faeser, die SPD-Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag.
Und ich muss sagen, ich fühle in dieser Sache tatsächlich mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion. Sie haben diesen Schattenhaushalt nie gewollt. Er wurde Ihnen vom Ministerpräsidenten Volker Bouffier aufgezwungen. Und ich weiß ja auch, dass Sie nur mit der Faust in der Tasche der Wunschliste Ihres Koalitionspartners zugestimmt haben. Aber Sie müssen sich schon fragen, wie viel Demütigung wollen Sie denn noch ertragen? Wie lange wollen Sie einem Mann noch folgen, der seinen Kompass offensichtlich verloren hat?
Das Urteil des Staatsgerichtshofs macht es nun auch unwahrscheinlich, dass der CDU-Finanzminister Michael Boddenberg Nachfolger Bouffiers an der Spitze der hessischen CDU und im Amt des Ministerpräsidenten werden kann. Denn Boddenberg ist für die Niederlage in Sachen Corona-Finanzierung vor Gericht genauso verantwortlich wie Bouffier, sagt Ewald Hettroth. Der FAZ-Korrespondent ist auch Vorstandsmitglied der Hessischen Landespressekonferenz.
Boddenberg hat sich aber auch selber beschädigt. Er ist nach der Verkündung des Urteils durch den Staatsgerichtshof vor der Landespressekonferenz nicht sehr geschickt aufgetreten. Aus dieser schallenden Ohrfeige einen halben Sieg machen zu wollen, grenzte an eine Beleidigung der Intelligenz der Landespressekonferenz. Das Urteil als wertvolle Hinweise zu bezeichnen, war verfehlt. Das Urteil des Staatsgerichtshofs war eine Verurteilung der Landesregierung und kein Hinweis. Da hätte man fast den Eindruck haben können, als habe Boddenberg auch die Dimension dieses ganzen Vorganges nicht, in diesem Moment jedenfalls nicht voll erfasst.
Bei der Frage, wer Volker Bouffier demnächst als Ministerpräsident nachfolgen könnte, geht der Blick nun auch nach Berlin. In Richtung Kanzleramt nämlich, wo Helge Braun noch für wenige Wochen seinen Arbeitsplatz hat. Gießen ist der Bundestagswahlkreis des engen Vertrauten von Angela Merkel. Und Gießen ist auch die Stadt, aus der Volker Bouffier kommt. Dem Vernehmen nach soll der hessische Ministerpräsident Helge Braun unterstützen, der laut Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute für den Bundesvorsitz kandidieren will. Sollte Braun sich auf Bundesebene tatsächlich gegen seine Mitbewerber durchsetzen, was viele bezweifeln, wäre er auch der designierte Bouffier-Nachfolger in Hessen. Ewald Hettroth.
Helge Braun wäre als der engste Mitarbeiter der noch Bundeskanzlerin Merkel jemand, der das versuchen könnte. Das würden die Grünen vielleicht auch ganz gut finden.
Sollte Braun bei der Kandidatur um den CDU-Bundesvorsitz allerdings unterliegen, dürfte dies auch seine Chancen in Hessen schmälern, so der FAZ-Landtagskorrespondent.
Braun hat in der hessischen Landespartei sicher nicht den breiten Rückhalt, den Bouffier die ganze Zeit über hatte und den er benötigen würde, um ein solches schwarz-grünes Bündnis weiterführen zu können.
Eine Niederlage Helge Brauns beim Kampf um die CDU-Spitze im Bund wäre aber wohl auch eine Niederlage des hessischen CDU-Vorsitzenden Volker Bouffier. Damit würde immer unwahrscheinlicher, dass der bisherige starke Mann der Hessen-CDU als dann 70-Jähriger bei der nächsten Landtagswahl in knapp 2 Jahren noch einmal als Spitzenkandidat antritt. Eine aktuelle Umfrage in Hessen sieht die SPD bereits deutlich vor der CDU. Ein Ampelbündnis, wie es in Berlin wohl kommt, wäre Stand jetzt auch für Hessen die wahrscheinliche Koalition.
Dann schauen wir da auch wieder hin. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau über die Personalsorgen der hessischen CDU und für morgen hat Helge Braun schon zu einer Pressekonferenz eingeladen. Die 7-Tage-Inzidenz ist mit über 249 so hoch wie nie zuvor in der Pandemie. Besonders ernst ist die Lage in Alten- und Pflegeheimen. Trotz Impfung häufen sich dort die Corona-Ausbrüche mit vielen Toten und Infizierten. Obwohl es mittlerweile Impfstoff gibt, erinnert die Lage sehr an die im vergangenen Herbst. Und die Alten- und Sozialverbände warnen schon wieder vor Besuchsverboten für Angehörige. Ein Grund für die Ausbrüche scheint auch darin zu liegen, dass in Heimen das Personal nur unzureichend geimpft ist. Das hat die Debatte um eine Impfpflicht in der Branche angeheizt, die der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn aber vermeiden möchte. Wie sind Alten- und Pflegeheime in der 4. Welle aufgestellt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Helmut Wallraffen gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Sozialholding der Stadt Mönchengladbach, die unter anderem 7 Altenheime betreut. Ihn habe ich gefragt, wie die Lage in seinen Heimen aktuell ist.
Ja, die Lage ist herausfordernd gut. Die Null steht, das ist bei uns so ein geflügeltes Wort, das heißt 0 BewohnerInnen und 0 Beschäftigte sind infiziert, sodass wir voll aktiv unserer Kernaufgabe gute Betreuung und Pflege älterer Menschen nachkommen können.
Viele Corona-Ausbrüche gibt es aber auch derzeit in Pflegeheimen und die sollen ja vor allem darauf zurückgehen, dass die Impfquote der Beschäftigten teilweise bei 50-60% liegt. Bei Ihnen liegt die Quote bei 95%. Wie haben Sie das denn geschafft?
Ja, das ist ja so eine herausfordernde Frage, die sich gerade alle stellen. Impfpflicht, ja, nein. Überzeugungsarbeit, ja, nein. Ich tue beides. Das heißt, zum einen bin ich, und das sage ich auch laut, der Meinung, dass es im Pflegebereich eine Impfpflicht geben müsste. Solange es die aber nicht gibt, haben wir vor allen Dingen die Führungskräfte die Verantwortung, Menschen zu motivieren, aber auch zu hinterfragen. Ich tue das auch und stelle immer wieder fest, dass es wirklich noch Informationsmangel gibt. Wenn man aber auch Lösungen bietet, also psychologische Begleitung und Ähnliches mehr, also die Ängste erstmal ernst nimmt und auch die Ablehnung ernst nimmt, dann habe ich jetzt schon mehrfach geschafft, dass die Leute wirklich direkt zur Impfärztin gehen und sich impfen lassen.
Haben Sie denn auch Mitarbeiter verloren? Weil das ist ja eine der größten Befürchtungen durch eine verpflichtende Impfung des Pflegepersonals.
Also selbst die Menschen, die gegen eine Impfung sind, nehmen wertschätzend zur Kenntnis, dass wir zum Beispiel vor 3 Monaten klar entschieden haben, jede Person, die neu in unserem Konzern anfängt, muss geimpft sein. Punkt. Das heißt aber nicht, dass die, die bei uns beschäftigt sind und zum Teil seit vielen Jahren und von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, zu sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, dass wir die auch nicht terrorisieren und unter Druck setzen, sondern klar machen, was hat das zu tun mit fehlender Solidarität zu den anderen Kolleginnen und Kollegen. Wir reden ja nicht über eine medizinisch indizierte fehlende Impfung. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren.
Heute haben ja die Ampelfraktion im Bundestag einen neuen Gesetzesentwurf zur Eindämmung der Pandemie auf den Weg gebracht. Da gibt es ja auch eine Testpflicht für Beschäftigte in Pflegeheimen. Und einige Politiker sprechen sich jetzt auch für eine tägliche Testpflicht aus, die es wiederum auch schon in Corona-Landesverordnungen gibt. Was halten Sie denn davon?
Ganz klar, den falschen Denkansatz, weil man nicht den Mut hat zu sagen, wir müssen sauber trennen zwischen geimpft und nicht geimpft, hat jetzt plötzlich alle sich schnell testen lassen müssen, was fachmedizinisch Quatsch ist. Alle Geimpften werden 2-mal in der Woche schnell getestet. Bei jedem Symptom stellen wir die Beschäftigten sofort vom Dienst frei. Also wir haben ein geschlossen, gut funktionierendes System, aber man muss doch klar sagen, müssen geboosterte Menschen jeden Tag schnell getestet werden? Eine klare Antwort: Nein. Und ich hoffe sehr, also es bahnt sich an, dass in NRW wohl auch eine klare Boosterlösung kommen soll, dass geboosterte Kolleginnen und Kollegen eben nicht täglich schnell testen müssen, was ich nochmal für eine Motivationssteigerung für sinnvoll halte. Ich finde, man muss auch an die denken, die vorbildlich, und das ist das Pflegepersonal, seit über 1,5 Jahren täglich in die Gefahrensituation der Ansteckung geht durch die Arbeit mit älteren Menschen.
Wie läuft denn bei Ihnen das mit der dritten Impfung? Also im Sommer hatte ja die Gesundheitsministerkonferenz beschlossen, mobile Impfteams in die Pflegeheime zu schicken. In Nordrhein-Westfalen wurde daraus ja nichts. Stattdessen mussten viele Pflegeeinrichtungen den jeweiligen Hausarzt der Bewohner konsultieren. Wie sind Sie mit all dem umgegangen?
Also es war ja nicht nur so, dass es ein Fehler war, die Impfzentren, die mobilen Teams abzuschaffen und das auf die Ärzte zu delegieren. Der zweite Fehler ist ja dann passiert, dass der gesamte Ärzteverband, und das ist ja haftungsrechtlich erstmal korrekt, das ist mir wichtig, so klar zu sagen, sich erstmal zurückgezogen hat und gesagt hat, bevor die STIKO nicht eine klare Erklärung macht, tun wir nichts. Und die STIKO hat ja erst sehr spät sich erklärt. So, und seitdem haben wir eine Zweiteilung, dass unser Personal durch die Betriebsärzte auch in Sammeltagen geimpft wurde und jetzt wöchentlich geimpft wird. Also ich gehe davon aus, dass wir aktuell schon mehr als 2/3 geboostert haben. Bei den Bewohnern geht das schleppender. Wir sind da auch schon deutlich über 70%. Aber jetzt kommen so die Feinheiten raus, wo dann eben ein Hausarzt, der dies tun soll, nur 1 oder 2 Patientinnen in unseren Einrichtungen hat und der erstmal sachlich sagt, ja, ich komme doch nicht für 2 Spritzen, beziehungsweise in der Ampulle sind 5 drin. So, die Probleme hat es ja mit den mobilen Impfteams nicht gegeben. Für mich völlig unverständlich, warum dieses hervorragend funktionierende System abgeschafft wurde.
Ihr Haus gilt ja als vorbildlich im Umgang mit der Corona-Pandemie. In der ersten Welle, wo viele Pflegeheime ja für Angehörige dicht gemacht haben, haben sie Besuchscontainer vors Haus gestellt, damit die Bewohner und Angehörigen sich weiter treffen können. Nun befürchten viele Angehörige, dass wieder isoliert wird. Wie viel Handlungsspielräume hat man da eigentlich als Leiter einer Einrichtung?
Ja, jetzt haben wir den Vorteil, wir sind so groß, dass bestimmte Abläufe auch gut strukturiert werden können. Da hat es ein kleines, einzelnes Heim sicherlich schwieriger. Aber die Herausforderung, die gemeinsam ist, der Mut zum Handeln. Und wir sagen ganz klar, es darf nie wieder zu dieser Schließung von Einrichtungen kommen.
Aber trotzdem haben es ja viele Einrichtungen, das merkt man ja derzeit, nicht gut vorbereitet. Woran hakt es denn da?
Ja. Ich kann nur für uns zum Beispiel sagen, wir sind schon wieder vorbereitet innerhalb von 2 Tagen habe ich unser zentrales Schnelltestzentrum wieder aufgemacht, wenn jetzt wieder die verpflichtenden Schnelltests kommen sollten und die dann refinanziert werden. Da sind wir mit sehr, sehr gut durch die Pandemiewellen gekommen, weil zur Entlastung des Personals kann man die Schnelltests bei uns zentral machen. Das müssen die Angehörigen dann einfach bitte mitmachen, weil so ein Schnelltest ist ja nicht nur von der Vokabel her schnell, sondern wenn man das qualifiziert macht, sind das 15 bis 20 Minuten. Das kann nur qualifiziertes Personal machen, zumindest bei uns macht das nur medizinisches Fachpersonal. Und an der Stelle würde ja die Pflege im Heim lahmgelegt, wenn dort die Schnelltests erfolgen würden. Alles Dinge, wo Politik die Entscheidungen trifft, sich ja keine Gedanken macht. Wir reden über Personalmangel, wir reden über Belastung in der Pflege und zeitgleich führt man die Schnelltests ein, auch für Beschäftigte. Ja, wer führt die denn durch, wenn geboosterte Beschäftigte sich täglich Schnelltesten müssen? Wer macht die denn? Wer wartet denn die 15 Minuten, bis das Testergebnis vorliegt? Ja, also alles Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Das ist für mich immer noch politischer Aktionismus in einer Zeit, wo wir jede Menge Erkenntnisse haben, um ein qualifiziertes Handeln durchzuführen. Das ist sehr ärgerlich.
Helmut Wallraffen, Geschäftsführer der Sozialholding der Stadt Mönchengladbach, über die Corona-Lage in Alten- und Pflegeheimen. Benzin, Strom, Gas. All das ist teurer geworden in den letzten Wochen und dann noch die Inflation, die unter anderem die Preise von Lebensmitteln in die Höhe treibt. Die meisten werden sich derzeit wohl ärgern, wenn sie die horrende Summe auf der Tankquittung sehen. Vermutlich können sie auch weniger sparen als im letzten Jahr. Für manche aber gehen die gestiegenen Preise direkt an die Existenz. Denn wer ohnehin wenig Geld zum Leben hat, hat jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr. Annette Kammerer über Menschen am Existenzminimum.
Es waren gerade einmal rund 200 Euro, die Katharina Well in eine Katastrophe zu stürzen drohten.
Ja, irgendwann war auch dann der rote Zettel drin. Also da steht eigentlich ein Datum drauf mit einer Uhrzeit, bis wann man die Zahlung zu leisten hat, ansonsten wird halt abgeklemmt.
Well, die eigentlich anders heißt, ist damals, als der rote Zettel in ihrem Briefkasten landet, Ende 20. Alleinerziehend und verschuldet. Neben Handy- und Mietschulden hat die Schwerinerin auch Stromschulden. Und weil sie die rund 200 Euro aus der Jahresendabrechnung nicht begleichen konnte, drohte ihr der Versorger mit einer Stromsperre.
Man steht erstmal vor einer Stallmauer, die nicht zu bewältigen ist, so in etwa, ne? So.
Doch kein Strom bedeutet für die junge Mutter bei weitem nicht nur kein Licht, kein heißes Wasser und keinen Herd zum Kochen zu haben. Im schlimmsten Fall nimmt das Jugendamt auch noch das eigene Kind in Obhut.
Man ist, wie gesagt, arbeiten, man tut schon und tut und dann in der Angst zu sein, dass das irgendwie darauf dann zurückfällt, was das Kind und die Familie angeht, dann wird es wirklich holprig. Ne? Also mehr wie arbeiten kannst du ja nur auch nicht gehen.
Dabei arbeitet Katharina Well Vollzeit. 40 Stunden im Callcenter, wie sie sagt, auch mal am Wochenende, auch mal in der Nacht. Aber immer nur knapp über Mindestlohn. Als ihr mit dem roten Zettel die Stromsperre drohte, wendete sie sich an die Volkssolidarität.
Volkssolidarität, Schuldnerberatung, Rosendahl, guten Tag.
Katja Rosendahl leitet in Schwerin die Schuldnerberatung. Im Jahr berät sie rund 1000 Menschen. 80% von ihnen haben auch Stromschulden, so Rosendahl.
Wir haben immer wieder Anfragen, wie man es regeln kann und Stromsperren verhindern kann. Aber wir sehen auch, dass wer überschuldet ist, üblicherweise auch Stromschulden hat. Weil es ein so hoher Kostenfaktor ist, der nur schwer regelbar ist mit staatlichen Leistungen oder mit einem Niedriglohn.
Unter Rosendahls Klienten ist beispielsweise der Geflüchtete, dem sie den Strom abgestellt haben, die alleinerziehende Mutter mit psychischen Problemen, der mit dem Strom auch das Kind weggenommen wurde, oder der Frührentner, der plötzlich mehrere tausend Euro hätte nachzahlen müssen.
Ich wünsche es jedem, dass er nicht merkt, ob er 300 Euro Nachzahlung machen muss. Aber es gibt halt viele Menschen, die schon bei einer Rechnung von 150 Euro, die kommt, Schweißausbrüche kriegen.
Tatsächlich sind die Preise für Strom, Gas oder Heizöl stark gestiegen. Heizöl beispielsweise kostet heute gut doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Gas ist fast ein Drittel teurer und auch die ersten Stromversorger ziehen die Preise an. Preisentwicklungen, die selbst Julia Panke von den Stadtwerken Schwerin ungewöhnlich findet.
Es ist wirklich wirklich krass, möchte man eigentlich schon sagen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen hier, die sind 20, 30 Jahre im Unternehmen. Die sagen, sowas haben sie noch nicht erlebt in dem Ausmaß. Die Gaspreise am Terminmarkt haben sich innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht. Und das ist schon erschreckend.
Selbst Grundversorger sehen sich mittlerweile gezwungen, die Preise bald anzupassen, wenn sie es nicht schon getan haben, erklärt Julia Panke.
Das wird überall kommen. Wir sehen ja jetzt sogar schon, dass andere Anbieter, ich sag mal, Aufnahmestopp für Neukunden haben, weil sie sich erstmal komplett neu aufstellen müssen, weil so eine Situation einfach noch nicht da war.
Diese überall steigenden Preise stellen vor allem Haushalte mit geringem Einkommen vor ein existenzielles Problem, warnt Rosendahl von der Volkssolidarität.
Es wird für die Menschen viel, viel schwerer, die Stromsperre zu verhindern. Es kommt zu hohen Nachzahlungen in der Verbrauchsabrechnung. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich sag mal, gerade ohne Strom zu leben, ist schon ein ziemlich harter Faktor in einem Land wie Deutschland.
Schwierig wird es vor allem für Haushalte, die Sozialleistungen beziehen. Denn bei Hartz IV beispielsweise ist auf den Euro genau festgelegt, was für Heizung ausgegeben werden darf und was für Strom drin ist.
Wir haben im Moment eine extrem belastende Situation,
erklärt Dennis Peikert, Referent in der Abteilung Sozialpolitik beim Sozialverband Deutschland, SOVD.
Wir haben als SOVD schon sehr lange, etliche Jahre gefordert, dass die Regelsätze ansteigen sollen. Dann kam die Pandemie, da haben wir gesagt, es geht so nicht weiter. Wir brauchen einen monatlichen Zuschuss für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger von 100 Euro. Und jetzt sind wir in der Situation, durch die Regelfortschreibungsverordnung haben wir ja die Erhöhung für nächstes Jahr von 2-3 Euro, was aber natürlich bei einer Inflation von 4% eigentlich eine Kürzung bedeutet.
Doch Sozialleistungen zu erhöhen sei nur ein Mittel, das der Politik zur Verfügung stehe. Europäische Nachbarländer reagierten im Gegensatz zu Deutschland längst auf die steigenden Preise, so Peikert.
Wenn man schaut, Frankreich hat eine Tarifbremse für Strom und Gas angekündigt, will ärmere Haushalte um 100 Euro entlasten. Italien will 3 Milliarden ausgeben, um Haushalte einen Teil ihrer Strom- und Gasrechnung zu erlassen, zum Beispiel durch Steuersenkungen. Also da sind schon konkrete Maßnahmen angekündigt und in Deutschland passiert eigentlich wenig, was natürlich auch den aktuellen Verhandlungen geschuldet sein mag. Aber es ist natürlich schwierig, vor allen Dingen für die Leute, die es aktuell betrifft.
Es sind vor allem Menschen wie Katharina Well, die unter den steigenden Preisen leiden, die noch nicht einmal ein paar hundert Euro auf der hohen Kante liegen haben und die in einem Land wie Deutschland von der Hand in den Mund leben.
Man zahlt in einem Dreimannhaushalt hier 75, 80 Euro. Das finde ich schon alles eine Hausnummer, ne? Also dann nochmal 20 Euro drauf, weiß ich nicht.
Seit 3 Jahren ist die heute Anfang 30-jährige Schwerinerin schon in der Privatinsolvenz. Eigentlich wollte sie dieses Jahr den Ausstieg aus den Schulden schaffen. Dann aber kam Corona, jetzt das Leben, das immer teurer wird.
Ich hätte jetzt nach 3 Jahren eigentlich gedacht, dass ich rauskomme, aber ich muss noch mal 2 Jahre ran.
Benzin, Strom und Gas, alles ist teurer geworden. Viele sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Eine Reportage von Annette Kammerer. Und jetzt sind Sie doch sicher schon gespannt auf eine unserer Ost-West-Geschichten, die wir an dieser Stelle gerne mal erzählen. Allesamt handeln sie von Lebenswegen zwischen Ost- oder Westdeutschland, vom Weggehen, An- und Zurückkommen. Heute geht es um die Gottschalks, die mehr als 30 Jahre im Westen lebten, um dann doch in ihr Dorf in Nachbrandenburg zurückzukehren. Warum sie anfangs eher kritisch aufgenommen wurden und warum sie es trotzdem immer noch wichtig finden, ihr Exil im Westen aufgegeben zu haben, wie sie es nennen, das erzählt Ihnen jetzt unser Korrespondent Christoph Richter.
Wenn man 30 Jahre weg ist, ist es eine lange Zeit. Wir haben dann wirklich lange auch überlegt, kommen wir zurecht, kommen wir nicht zurecht? Wie nimmt man uns wieder auf?
Joachim Gottschalk ist 73, kommt aus Münchehofe bei Berlin, ist groß geworden in Brandenburg am Rand der, wie es damals hieß, Hauptstadt der DDR. War keine schöne Zeit, sagt er. Schon in der Schule sei er angeeckt. Die Enge und Bevormundung war ihm ein Graus. Weshalb eine Rückkehr aus der Pfalz, aus Ludwigshafen im Jahr 2011 für ihn auch kein einfacher Schritt war. Er hat diesen dennoch gewagt, zusammen mit seiner Frau Heike Gottschalk. Aber um sicherzugehen, dass die Heimkehr nach Münchehofe eine gute Entscheidung ist, habe man dort erstmal zur Probe gewohnt.
Naja, wir hatten uns 6 Monate Zeit gegeben, haben unser Haus in Ludwigshafen nicht aufgegeben, haben es einfach leer stehen lassen und haben gesagt, wir ziehen erstmal hier ein. Am Anfang waren wir ein bisschen enttäuscht.
Denn der Empfang in der alten Heimat im 500-Seelendorf Münchehofe, heute ein Ortsteil der Gemeinde Hoppegarten im Landkreis Märkisch-Oderland, war anfangs nicht so herzlich, erzählt Joachim Gottschalk.
Man hat uns geschnitten, weil wir die Reichen aus dem Westen waren.
Wir wohnen jetzt 9 Jahre hier und die meisten sind freundlich Herr geworden.
Kommen Sie runter, hier sind die Büros.
Im Keller ihres Einfamilienhauses im Speckgürtel von Berlin, umgeben von Feldern und Wiesen, befinden sich die Geschäftsräume ihrer Firma. Ein Unternehmen, das Kraftwerke und Tunnelanlagen mit Schallschutzsystemen ausstattet.
In den Tunneln sind Ventilatoren. Diese Ventilatoren sind ungefähr so laut, wenn so ein kleines Düsenflugzeug startet. Und da bauen wir diese Schalldämpfer ein, um den Lärmpegel zu reduzieren.
An der Wand des Büros hängt eine Weltkarte. Kleine blaue Pfeile zeigen an, wo ihre Firma, die Gowa Industrieschallschutz GmbH, bisher überall im Einsatz war.
Von Chile bis Melbourne, bis ins tiefste Russland hinein, bis nach Kanada, in die USA, Europa sowieso und auch nach Afrika. Ja, auch Japan, Indonesien. Also überall hin.
Die Schallschutzabsorber werden heute von 45 Mitarbeitern hergestellt. Jährlicher Umsatz 3 Millionen Euro. Die Auftragsbücher seien voll, sagt Joachim Gottschalk. Man sei heute eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Industrieschallschutz. 1996 hat er die Firma in Ludwigshafen gegründet, nachdem er sich mit seinem früheren Arbeitgeber überworfen hatte. Heimatgefühle aber kam man im Westen bei dem Ehepaar irgendwie nicht auf.
Wir haben nur 30 Jahre im Westen gelebt. Wir haben immer gesagt, wir leben im Exil.
Erzählt Heike Gottschalk, die nicht nur Ehefrau, sondern auch Prokuristin des Unternehmens ist. Die Rückkehr
ist eine richtige Entscheidung. Erstens, meine ganze Verwandtschaft wohnt hier auf der Nähe und bei Achim ist es so, dass er sich sowieso in seiner Heimat am wohlsten fühlt.
Wir haben die DDR verlassen mit einem Beutel und mit ein paar Sachen und sind wiedergekommen und konnten Häuser bauen.
Gottschalk war 41 Jahre alt, als die Mauer fiel. Er kann sich gut an die Lebensumstände in der DDR erinnern. Die Unfreiheit, die staatliche Gängelung, die ständige Bevormundung, was man alles zu tun und zu lassen habe, haben ihm schon in seiner Jugend zu schaffen gemacht.
Ich konnte nicht die Literatur lesen, die ich gerne lesen wollte, und ich konnte nicht reisen. Ich hatte bis Mitte der 70er das sogenannte sozialistische Ausland alles bereist und dann war Schluss. Ich wollte einfach mein und dann mit Heike unser Leben leben.
In Magdeburg und Dresden hat Gottschalk Maschinenbau und Akustik studiert. Bei seiner ersten Anstellung haben ihm seine Vorgesetzten aber unmissverständlich klargemacht, solange er sich nicht den Vorgaben der SED-Genossen unterordne, werde es nichts mit einer beruflichen Karriere als Akustiker. So sollte er für die Betriebskampfgruppe seines Betriebes zwangsverpflichtet werden. Genau das war für Joachim Gottschalk jedoch zu viel. Er protestierte öffentlich und deutlich.
Ich habe mir ein T-Shirt angezogen. Dieses T-Shirt habe ich selber beschriftet. Ausreise nein, dafür Zwangsarbeit. Ich war einfach nicht angepasst und ich wollte mich nicht anpassen.
Das alles passierte am 1. September 1980. Noch am selben Tag wurde er von der Stadtsicherheit verhaftet, im Knast in der Ostberliner Keibelstraße, stundenlang verhört. Im Dezember 1980 wurde Gottschalk wegen, Zitat, öffentlicher Herabwürdigung der DDR zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafe musste er zum größten Teil in der Haftanstalt Brandenburg-Görden absitzen. Tageslicht in der Zelle gab es kaum.
Ja, da waren wir 24 Leute in einem Raum mit einer Toilette und es war schon nicht so lustig.
Joachim Gottschalk war einer von rund 34.000 politischen Häftlingen, die für insgesamt mehr als 3 Milliarden D-Mark von der Bundesrepublik aus DDR-Gefängnissen freigekauft wurden. Am 2. Juli 1981 durfte er die DDR verlassen und ist in den Westen übergesiedelt. Ein halbes Jahr später sind seine Frau und sein damals 3-jähriger Sohn nachgekommen.
Das war Wahnsinn. Wir hatten uns über Freunde hier in Ostberlin verabredet, dass wir uns Bahnhof Zoo treffen. Ich kam mit der S-Bahn Zoo an und steige aus, da steht der Achim vor mir. Ich kriege jetzt gleich wieder Gänsehaut. Also es war ein ganz fantastischer Moment gewesen.
Im Westen erfüllt sich für die Gottschalks der Traum eines selbstbestimmten Lebens in Freiheit. Das, was ihnen in der DDR verwehrt wurde. Und in Ludwigshafen konnten sie sich verwirklichen und beruflich durchstarten. In der Firma G&H, die unter anderem auf Industrieschallschutz spezialisiert war, wurde Joachim Gottschalk schnell ein Experte für die Lärmdämmung in Kraftwerks- und Tunnelanlagen.
Ich bin nach ganz kurzer Zeit schon Abteilungsleiter gewesen, hatte dann 2 Jahre später eine zündende Idee. Ich habe ein Patent gemacht. Es ging alles richtig stramm geradeaus.
Das Ehepaar Gottschalk versteht sich als Einheitsbotschafter. Sie wollen zeigen, dass Ost und West längst zusammengewachsen ist. Dabei helfe eben auch die Pfälzer Leichtigkeit, die sie kennen und schätzen gelernt haben. Und eben der Pfälzer Wein, verrät Heike Gottschalk.
Wir haben hier in Münchehofe viele Leute kennengelernt, mit denen wir gut können und so, und die gern zu uns ein Glas Wein trinken kommen und sagen, Mensch, habt ihr nicht noch ein paar für uns, ein paar Flaschen? Wir wollten auch so ein bisschen denen zeigen, dass der Westen nicht böse ist.
Klar begegne er manchmal muffligen, schlecht gelaunten Brandenburgern, schiebt Joachim Gottschalk noch hinterher. Mache ihm aber nichts aus, damit könne er umgehen, lacht.
Wenn wir mit einem Lächeln vorangehen, lächelt auch der Brandenburger.
Da muss man wohl konsequent hartnäckig bleiben. Christoph Richter erzählte heute die Ost-West-Geschichte von Joachim und Heike Gottschalk, die zurückgekehrt sind in ihr Brandenburger Dorf Münchehofe. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.